ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Manchmal decken sich subjektive Erfahrungen so gar nicht mit Zahlen von Studien. Bei Berlins Schulen zum Beispiel. Der Alltag, häufig fallen Unterrichtsstunden aus, oft gibt es keine Vertretungslehrkräfte. Die Zahlen der Forscher dagegen, Berlins Lehrkräfte leisten pro Jahr 2 Millionen Überstunden. Unbezahlte Überstunden. Das ergab eine Studie der Gewerkschaft GEW und der Universität Göttingen. Die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann ist Ihnen in der Praxis auf der Spur.
Nicole Schreiber ist Lehrerin an der Karl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf. Sie unterrichtet vor allem Naturwissenschaften und Deutsch. Ihr Tag startet morgens vor 8 Uhr, sagt sie.
Normalerweise sind es Unterricht etwa 5 Stunden. Dann kommen noch die Extras dazu, ne? Konferenzen, Vorbereitungen, Korrigieren etc. Also ich komme etwa auf 9 Stunden am Tag.
Auch an den Wochenenden korrigiere sie Klassenarbeiten, sagt Nicole Schreiber. Sie steht damit nicht allein da. Laut einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der GEW Berlin leisten fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Auch, dass Pädagogen längere Ferien haben, ist laut den Studienautoren in die Berechnungen eingeflossen. Nur auf ihre Schulwochen bezogen kämen sie anhand der Daten insgesamt im Schnitt auf eine 49-Stunden-Arbeitswoche. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitlehrkräfte sind über ihre vereinbarte Stundenzahl hinaus mit der Schule beschäftigt. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. Auch die Grundschullehrerin Nicole Schreiber arbeitet Teilzeit, 75% der Grund.
Ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgebrannt gewesen und musste, weil es keine anderen Regulationsmöglichkeiten gibt, mit einer Stundenreduzierung reagieren.
Dennoch komme sie auch jetzt in Spitzenzeiten, wenn sie etwa Zeugnisse schreiben müsse, auf eine 58-Stunden-Woche. Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter anderem mehr Lehrkräfte und andere Beschäftigte, um die Pädagogen zu entlasten. Die GEW-Vorsitzende Martina Rigulin sieht Berlins Bildungssenatorin in der Pflicht.
Es ist unser Appell an Frau Günther Wünsch, endlich ins Gespräch zu kommen und wirklich die Entlastung einzuläuten.
Der Senat müsse die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, sagt Rigulin, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die Bildungsverwaltung signalisiert, für das Thema Arbeitszeiterfassung offen zu sein. Einen ersten Austausch darüber habe es mit der GEW schon gegeben.
Kirsten Buchmann aus Berlin. Auch in Brandenburg hat sich die Landesregierung viel vorgenommen für die Schulen. Das ist auch nötig, denn vielen Bildungseinrichtungen fehlt Geld. Aber statt mehr bekommen sie weniger. Besonders die Förderung benachteiligter Schüler wird gekürzt, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Damaris Kim macht sich Sorgen. Ihr Sohn ist Schüler an der Grundschule Golzen und weil er ohne rechte Hand geboren wurde, ist er auf Hilfe angewiesen.
Wenn die Lehrer einfach keine Zeit mehr haben, sich um das einzelne Kind zu kümmern, muss er sehen, wie er klarkommt. Und er ist erst 6, er ist erste Klasse. Und da mache ich mir dann schon ein bisschen Gedanken, wie das funktionieren soll.
An der Grundschule Golzen lernen 250 Kinder. 40 von ihnen haben einen gesetzlichen Förderanspruch. Dennoch kann die Schule künftig pro Woche nur noch 15 Förderstunden anbieten. Damaris Kim fühlt sich betrogen von der Landesregierung.
Die Kinder haben ja ein Recht auf Förderung, das ist gesetzlich verankert. Und wenn man den Lehrern aber dann jede Möglichkeit nimmt, dieses Gesetz umzusetzen, hat man indirekt dem Kind das Recht auf Förderung wieder genommen.
Der Grund für die Streichung? In Zukunft sollen Förderstunden nicht mehr nach der Zahl förderbedürftiger Kinder, sondern pauschal nach Größe der Schule vergeben werden, erklärt Gewerkschafter und Förderschullehrer Manuel Pape.
Bisher hatte jedes Kind, das einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, einen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an Förderstunden in der Woche. Und das ergab sich für eine Schule, wenn ich so und so viele Kinder mit Förderbedarf habe, habe ich so und so viele Stunden. Dieser Faktor wurde jetzt weggenommen und wurde auf eine Schule umgelegt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Pauschalbetrag. So und so viele Kinder hast du in einer Schule. Das heißt, es ergeben sich so und so viele Förderstunden.
Für Schulen mit vielen förderbedürftigen Kindern ein Riesenproblem, sagt Pape.
Bei uns ist es hochdramatisch. Also uns fehlen dann jetzt über Nacht 50 Stunden.
Die Kürzungen bei den Förderstunden treffen die Schulen zusätzlich. Wegen des knappen Budgets will die Landesregierung trotz wachsender Schülerzahlen auch an Lehrerstellen streichen. Außerdem sollen alle Lehrer mehr arbeiten. Vom Bildungsminister nur ein schriftliches Statement dazu. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt. Ziel sei es, Personalkapazitäten zu gewinnen, vor allem für Schulen mit hohem Lehrkräftebedarf. Die Haushaltsverhandlungen seien außerdem noch nicht abgeschlossen. Ob die Landtagsmehrheit aus SPD und BSW noch umlenkt, ist unklar. Im Landtag angekommen sind die Sorgen der Menschen jedenfalls, sagt Falk Peschel, der bildungspolitische Sprecher des BSW.
Ich habe jetzt heute Morgen zuletzt mit einer Schulleiterin zu diesem Thema telefoniert. Da ist mir das auch noch mal in dieser Deutlichkeit nahegebracht worden, wie die Situation an den Schulen sich aktuell darstellt.
Für Damaris Kim steht fest, wenn die Kürzungen an der Grundschule ihres Sohnes bleiben, können die Lehrkräfte den förderbedürftigen Kindern nicht mehr gerecht werden.
Dann sollte man doch einfach sagen, wir löschen das Gesetz, in dem steht, dass die Kinder ein Recht auf Förderung haben. Das wäre ehrlich, aber von hinten rum zu sagen, wir streichen alle Stunden, empfinde ich als unehrlich und als Betrug.
Damaris Kim, eine besorgte Mutter in Brandenburg, Annette Kufner, berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. Früher Mauerstreifen und Ödnis, heute blühende Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Die Landschaft Stolperfeld zwischen Stolpe in Brandenburg und Frohnau im Norden Berlins war nach dem Mauerfall teils verwildert, teils brachliegend, bis einige Anwohnende das nicht länger mit ansehen konnten, wie zum Beispiel Felix Christopher Rilk und Katrin Mahler.
Wir engagieren uns jetzt schon seit über 5 Jahren ehrenamtlich mit unserem gemeinnützigen Verein für die Stolperfelder und für Biodiversität hier in der Region.
Es ist die pure Freude, in der Natur zu sein und es ist ein schöner Weg, sich mit der Natur zu verbinden.
Ehrenamtlich kümmern Sie sich mit Ihrem Verein Vielfalt für das Stolperfeld um die Wiederherstellung und den Schutz eines besonderen Naturraums zwischen Mauerweg und der alten Verbindungsstraße, dem Zernsdorfer Weg. Denn zu Mauerzeiten konnte sich hier niemand mit der Natur verbinden. Die Stolperfelder lagen im Sperrgebiet und davor war Grenzwüste, erinnert sich Anwohnerin Uta Krawczyk-Rilk, die sich ebenfalls im Verein engagiert.
Man konnte rübergucken und hat dann diese, ja, den Todesstreifen und alles Mögliche. War ja Brachland, wuchs ja kein Gras, kein Nix, war alles Steppe.
Die alte preußische Landstraße von Stolpe in den Norden Berlins zwischen den Feldern ist in dieser Zeit komplett zugewachsen. Der Verein hat mit vielen Arbeitseinsätzen ein Teilstück dieses Zernsdorfer Weges wieder freigeschnitten. Auch um die alten Obstbäume zu retten, die einst zur Versorgung der Bevölkerung hier gepflanzt wurden, erzählt die Biologin Martina Wagner.
Und die Reste dieser Birnen kann man heute noch sehen, sie sind also inzwischen 90 bis 100 Jahre alt.
Zufällig hatte sie die Obstallee bei einem ihrer Einsätze für den Verein entdeckt. Über 70 Birnbäume fühlten sich dort im Dickicht nicht wohl. Dazu kam noch etwas anderes.
Als wir uns näher damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, da stehen ganz viele Sommerpflaumenbäume. Diese kleinen, kirschgroßen, gelben, roten, dunkelblauen Pfläumchen. Und die wollten die wieder freistellen.
Und mit vereinten Kräften hat das auch geklappt. Inzwischen pflanzen sie sogar neue Birnbäume am Wegesrand und pflegen die Wiesen, damit sich wieder die alte Kulturlandschaft entwickeln kann, so Martina Wagner.
Es soll sich immer mehr in eine blütenreiche Landschaft verwandeln. Und insofern kommen auch völlig neue Lebensräume dazu. Das bedeutet, inzwischen hat sich die Zahl der Vögel hier zum Beispiel ganz erheblich erhöht.
Und die Pflanzen, die hier wieder gedeihen, werden von den Vereinsmitgliedern genau beobachtet und schriftlich festgehalten.
Was haben wir neu entdeckt? Den Feldehrenpfeil, den kannte ich noch nicht. Und ich habe da hinten jetzt auch eine Ochsenzunge entdeckt.
Nein.
Ja, tatsächlich. Toll, ganz neu.
Die Sichelmöhre.
Wir machen ja hier die Maat und das ist ja auch das Ziel der Kartierung, zu gucken, wie verändert sich die Wiesenlandschaft hier. Und was heißt gut? Also es ist einfach eine Veränderung festzustellen und das ist toll.
Und die Vielfalt wird größer.
Ja, genau.
Freut sich Katrin Schlegel, die im Vereinsvorstand ist. Und die Vielfalt wird größer, stimmt ihr Vorstandskollege Felix Christopher Rilk zu.
Unser Verein, der ist jetzt schon, hat schon um die 80 Mitglieder und auch einige Experten, die auf ihrem Gebiet ganz spezielle Leistungen vollbringen. Wir haben Ornithologen, wir haben Leute, die sich mit historischen Merkmalen hier auch sehr gut auskennen.
Und auch ein Reptil. Familienquartier gibt es. Dafür war viel Fachwissen gefragt. Ein Vereinsmitglied hat monatelang gebaut. Bis 1 Meter tief geht hier ein Tunnel in die Erde, damit die Tiere hier überwintern können.
Wir haben auch schon einige Mitbewohner antreffen können, unter anderem die Blindschleiche und auch die Waldeidechse. Und wir hoffen auf noch viel mehr Mitbewohner über das Jahr hinaus und hoffen auch auf gewissen Nachwuchs demnächst.
Engagement rund um Stolperfeld heißt leider auch viel Müll sammeln. Am Mauerweg hat der Verein deshalb extra sogenannte Stolpis, Mülleimer, aufgestellt. Dafür fühlt sich Gitti Henschke zuständig.
Ich mache das, weil ich die Natur schützen will und auch dieses wunderbare Stolperfeld so erhalten möchte, wie ich es als Kind zum Beispiel auch kennengelernt habe. Wir haben da übrigens ein Schild, da steht invasive Arten. Da können wir den Menschen mal zeigen, wie lange ein Plastik oder ein Taschentuch in der Erde verbleibt.
Müll als moderne invasive Art. Eine kreative Form, die Besucher zur Benutzung der Mülleimer zu animieren. Die nächsten Umweltprojekte werden bereits geplant für noch mehr Vielfalt auf dem Stolperfeld.
Vorhang auf für den neuen Innenminister. Im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags hat sich René Wilke vorgestellt. Der parteilose ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder ist Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Katrin Lange, SPD. RBB24-Reporterin Amelie Ernst schildert, wie sich Wilke präsentiert hat.
Pragmatisch, sachlich und gut vorbereitet. Diesen Eindruck macht René Wilke bei seinem ersten Auftritt als Minister im Innenausschuss. Keiner Frage weicht er aus, keine Antwort bleibt er schuldig. Auch wenn manch eine nicht jedem gefällt, über mangelnde Klarheit dürfte sich kaum jemand beschweren. Beispielsweise beim Thema Migration. Die AfD dringt erneut auf mehr und schnellere Zurückweisungen und Abschiebungen. Trotz der gesunkenen Asylbewerberzahlen und einer Erstaufnahmestelle, die derzeit nur noch zu rund 1/3 belegt ist. Dazu sagt der neue Innenminister:
Also ich würde mich als Mensch nicht anständig damit fühlen, zu sagen, mir ist Leid und Elend in dieser Welt egal, mir ist Krieg egal und Verfolgung egal. Diese Menschen haben halt Pech gehabt, weil sie am falschen Ort geboren wurden. Und deswegen kümmert uns das nicht und die sollen mal irgendwie irgendwo bleiben, aber mit uns nichts zu tun haben. Zugleich braucht es eben ein System, das dafür sorgt, dass Überforderung verhindert wird, dass auch Missbrauch verhindert wird, dass Ausnutzen von Hilfsbereitschaft verhindert wird.
Wer sich integriert und eine Bleibeperspektive hat, der soll auch bleiben dürfen und unterstützt werden. Aber wer sich strafbar macht und kein Recht auf Aufenthalt hat, der muss auch zurückgeschickt werden. Das sei keine politische Haltung, sondern vor allem Gesetzeslage, so Wilke. Auch die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zu Zurückweisungen an der Grenze habe er sich angeschaut. Für Wilke mehr als nur Einzelfallentscheidungen, sondern ein klares Signal gegen die Linie der Bundesregierung. Doch alles Weitere müssten die Gerichte klären. Sollte es bei Zurückweisungen bleiben, dann brauche es das sogenannte Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt, aber wohl nicht mehr.
Sollten weiterhin Zurückweisungen an der Grenze möglich sein und durchgeführt werden, dann sollten, so wie die Zahlen bis dato sich auch im Dublin-Zentrum entwickelt haben, die Zugänge dort auf einem sehr geringen Niveau sein. Und dann darf man, glaube ich, da ein Fragezeichen dran machen, nicht in die Bearbeitung, aber in die Frage, ob man dafür diese Art von Struktur braucht oder das anders kostengünstiger gestalten kann.
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt für den Minister wie für den Innenausschuss auf der Zukunft des Verfassungsschutzes. In jedem Fall müssten das entsprechende Gesetz und die Strukturen optimiert werden, so Wilke. Egal, ob der Verfassungsschutz weiter eine Abteilung im Innenministerium bleibe oder zu einem eigenen Landesamt werde. Es brauche Kontrollen und gleichzeitig die Unabhängigkeit vom jeweiligen Minister oder der Ministerin.
Dass zugleich aber es auch nicht sein kann, dass eine solch gewichtige Struktur mit den Möglichkeiten, die sie hat, irgendwie außerhalb eines Systems von Checks and Balance läuft. Und ich weiß gar nicht, ob wir wirklich wollen sollten, dass irgendetwas in dieser Welt so machtvoll ist, dass es außerhalb von irgendwelchen Kontrollen und Abhängigkeiten sich befindet. Ich glaube, Abhängigkeiten tun uns allen gut.
Die AfD hatte zuvor erneut die vermeintlich mangelnde Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes ins Spiel gebracht. Auf die Frage, wann denn der neue Verfassungsschutzchef oder die neue Verfassungsschutzchefin vorgestellt wird, antwortet Wilke ebenfalls klar, wenn auch nicht für alle befriedigend, bald.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Der Zug endet hier. U-Bahnen der Berliner Linie 3 verkehren vorerst nicht zwischen den Stationen Wittenbergplatz und Spichernstraße. Im Tunnel fiel am Freitag Putz von der Decke, ausgelöst durch Bauarbeiten oben auf der Straße. Den Stand der Schadenseinschätzung schildert RBB24-Reporterin Annette Mirsch.
Die Schwichernstraße, ca. 200 Meter vom U-Bahnhof entfernt. Unten verläuft der U-Bahn-Tunnel, oben ist eine Fahrspur abgesperrt. Baufahrzeuge, Handwerker, drei Männer mit gelben Warnwesten und roten Ohrenschützern schauen ihrem Kollegen im Abbruchbagger zu. Der meißelt einen ca. 2 Meter breiten Streifen Asphalt zwischen Bürgersteig und Mittelstreifen auf. Für die Untersuchung des Schadens wird jetzt die Tunneldecke freigelegt. Zwischen den U-Bahnhöfen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren jetzt Busse. Allerdings, die Haltestelle für die Ersatzbusse Richtung Wittenbergplatz zu finden, ist bei 4 Ausgängen auf der großen Kreuzung an der Bundesallee nicht einfach. Regelrecht enttäuscht ist BVG-Fahrgast Thomas Christel. Er kommt täglich vom Wittenbergplatz in die Spichernstraße zum Arbeiten. Er findet schade,
dass der Schienenersatzverkehr überhaupt nicht in dieses Fahrinfo der BVG angearbeitet ist. Selbst wenn man das jetzt auf Direktverbindung schaltet, werden die Busse nicht angezeigt, da werden nur Nachtbusse angezeigt. Am Wittenbergplatz gibt es ein Display, wo noch nach wie vor Verbindungen Richtung Krumme Lanke angezeigt werden. Es gibt am Wittenbergplatz keine Ausschilderung, wie man den Ersatzverkehr findet. Es gibt dort an der Ersatzhaltestelle keinen Hinweis, dass es der U3-Bus ist. Es gibt keine Abfahrtszeiten, es gibt keine Taktung. Das ist nicht sehr nutzerfreundlich.
Die BVG wiederum teilt schriftlich mit, dass die U3 schnellstmöglich wieder fahren soll. Es laufe nun die genaue Analyse zum Schadensumfang. Das Unternehmen hofft, dass der nach Pfingsten feststeht. Dann könne man auch sagen, wann ungefähr die U-Bahn wieder fährt.
Annette Mirsch berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.